ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Die ARD Audiothek, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024 und wir sind gelandet im sagenumwobenen Zoo Leipzig, dem Heimatplaneten von Elefant, Tiger und Co. und auch des ETC Podcasts. Hier sind wir immer wieder gern, um Geschichten zu hören von den Bewohnern und ihren Hütern. Ja, das auf jeden Fall auch in dieser neuen Folge heute hier vom ETC Podcast. Und dafür darf ich, ja, quasi fast schon so jung er noch ist, einen alten Haudegen des ETC-Podcasts begrüßen. Florian Rimpler ist hier bei mir, oder ich bin bei ihm zu Gast, muss das immer wieder sagen. Florian, sei herzlich willkommen.
Ja, ich sage herzlich willkommen hier in der Rückwärtigen.
Und Florian, du hast hier heute wieder was aufgebaut vom Allerfeinsten. Dazu gleich, denn natürlich das Tier, das wir heute beschreiben wollen, sagt sofort, oder da hat jeder sofort ein Bild vor Augen, welche fantastische Deko er ja aufgebaut hat. Gibt ja immer wieder so ein paar Tierarten, wo man sich fragt, was ist das, kann ich mir nichts vorstellen. Heute völlig anders. Also die Begriffe, die da heute drin stecken in dem Tiernamen, die habe ich beide schon mal gehört. Es geht um die Fruchttaube. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Es ist eine Taube, die Früchte mag, Florian?
Genau, also wir reden hier über Fruchttauben. Das sind ja mehrere. Also das ist, ich sag mal, doch wirklich ein Überbegriff.
Okay.
Weil wir auch mehrere Fruchttaubenarten hier haben. Und ja, das ist immer ganz schön, wenn man Tiere hat, wo die Ernährung schon mit im Namen steckt oder auch Merkmal. Und da haben wir halt die Ernährung im Namen, die Fruchttauben.
Ich würde mir sie ja auch bunt vorstellen bei diesem Namen. Bin ich da richtig?
Ja, absolut. Also erstmal fangen wir von vorne an. Die Ordnung der Tauben. Dort sind ungefähr 360 Arten.
Ja.
Und von diesen Tauben sind es ungefähr 130 Arten an Fruchttauben. Und da kann man wirklich sagen, die sind kunterbunt, alle unterschiedlich. Manche sehen sich doch sehr ähnlich, sind doch unterschiedliche Arten, aber wie gesagt, eigentlich bunt.
Muss man sich von der Größe auch genau die klassische Taube, die man vom Marktplatz kennt, da vorstellen?
Unterschiedlich. Also die Fruchttauben, die wir auch jetzt hier haben,
ja,
die gehören zu den Pflaumenfußtauben. Ja, wieder ein komischer Begriff.
Ja.
Die sind etwas kleiner. Die sind etwas kleiner, aber dafür gibt es auch die großen Fruchttauben. Da haben wir auch eine Art hier im Zoo, die pflege ich zwar nicht, aber die leben im Gondwanaland. Die ist Zweifarbfruchttauben. Die sind ein bisschen größer. Also die kann man schon so ein bisschen größer als eine Stadttaube, bisschen kleiner als eine Ringeltaube, würde ich sie mal einschätzen.
Ja.
Aber die Arten, die wir hier oben haben, das ist wirklich sind wirklich kleinere Arten.
Und Pflaumenfuß, ist da jetzt drin, was sie besonders mag? Oder ist
nee,
jetzt
also das ist eher Pflaum, der Pflaum.
Ach, Pflaum.
Der Pflaum.
Entschuldigung bitte.
Ja. Genau, das ist nochmal so eine Gattung, wo dann halt verschiedene Arten sind. Und auch da sind die drei Arten, die wir hier oben in der rückwärtigen Vogelhaltung haben, mit inbegriffen. Das ist einmal die Schwarznackenfruchttaube, die Goldstirnfruchttaube,
ja,
und die Quail-Fruchttaube.
Also Goldstirn klingt ja schon, also damit wir mal eure beschreiben, wer sie hier im Zoo Leipzig mal sucht, also die goldene Stirn ist schon völlig klar. Ansonsten ist es so ein tolles Grün, würde ich jetzt sagen, oder wie beschreibst du sie?
Genau, also was viele Fruchttauben gleich haben, ist erstmal, größtenteils sind sie grün befiedert.
Ja.
Und dann kommen die Merkmale dazu. Also wie gesagt, bei der Goldstirnfruchttaube, die goldene Stirn, Schwarznackenfruchttaube, da hat der Hahn wirklich einen weißen Kopf und den schwarzen Nacken. Wobei da halt auch wieder dieser Geschlechtsdimorphismus da ist. Das Weibchen ist nur grün. Was bei vielen Fruchttaubenarten so ist, dass das Weibchen schlicht grün ist und der Hahn hat dann die große Färbung. Aber zum Beispiel bei den Goldstirnen sind beide Geschlechter gleich befiedert.
Aber trotzdem auch für das Weibchen schon eine prächtige Farbe oder sowas. Also das klassische Grau, was man immer so von weiblichen Vögeln kennt, ist es hier nicht.
Nee, das ist es wirklich nicht. Klar gibt es auch Arten, die ins Grau reingehen. Aber wie gesagt, diese ganzen von dieser Gattung, die wir auch hier haben, die sind alle eigentlich relativ bunt gefärbt. Und da sind wir wieder bei der Tarnung, bei dem grünen Gefieder. Ist halt natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Tarnung.
Ich wollte gerade warnen, also ich bin heute in der Stimmung, ständig zu raten, weil ich glaube, etwas zu wissen. Also grünes Gefieder, goldene Stirn, würde ich sagen, mag Aprikosenbäume.
Naja, also fangen wir mal von der Verbreitung an, da kommen wir auch gleich so dann auf die Ernährung.
Ja.
Die Tiere kommen eigentlich alle, also vom Kontinent her, Asien, Australien, Afrika, da eher Madagaskar. Und die meisten sind wirklich in den Regenwäldern zu Hause. Und da fressen sie halt die verschiedenen Früchte, die dort an den Bäumen wachsen. Gerade von Fikusbäumen und so, da nehmen sie halt die Früchte auf.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, dass da in den Lebensräumen die Fruchttauben weiter bleiben, ein guter Besatz da ist, sage ich jetzt mal, weil die natürlich auch helfen, die Bäume weiterzutragen. Die fressen die Früchte, die fressen die Samen automatisch und fliegen dann irgendwo weiter und da setzen sie Kot ab, da ist der Samen drinne, der fällt auf den Boden und somit helfen sie da auch der Natur.
Dann kommen wir doch gleich mal zur Mahlzeit der Fruchthaube. Ist das ein Dranpicken an der Frucht oder ist es Abzupfen, Hinterschlucken?
Also ich sag mal so, bei einem Vogel ist Kauen sehr schlecht. Da ist es wirklich so, dass sie halt eigentlich immer nur Beeren fressen, die halt wirklich mundgerecht, sage ich jetzt mal, oder schnabelgerecht runterzuschlucken sind. Man glaubt nicht, was in so einen kleinen Taubenschnabel alles reinpasst.
Ja.
Also bestes Beispiel bei uns, wir füttern sehr gerne Heidelbeeren, was die auch sehr gerne mögen.
Ja.
Und da ist auch eine ordentliche Größe, das können sie auch im Ganzen runterschlucken. Muss halt schön weich sein.
Aber Aprikose zum Beispiel würde jetzt nicht gehen oder noch größer, sagen wir mal, eine Pflaume oder Pfirsich?
Also ich sag mal so, die würden schon an großen, reifen Früchten auch mal dran rumpicken.
Ja.
Aber die sind eher wirklich so, dass sie das alles, was sie aufnehmen, so groß ist, dass sie es auch im Ganzen runterschlucken können.
Ja.
Deswegen ist es bei uns im Zoo das Thema, wir müssen halt das Futter größtenteils klein schneiden. Weil so einen ganzen Apfel, wir können heute nicht sagen, heute wird gekaut, sondern das wird halt dann in kleine Würfel geschnitten.
Ja. Und das nehmen die einfach auch wahnsinnig gern. Also ich meine, bei Obst kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen Vorlieben da sind. Also kommt der Apfel zum Beispiel gut an?
Nicht so. Fruchthauben gehen da sehr nach Farbe eigentlich. Und auch je nach Art unterschiedlich. Wir haben ja hier immer ein großes Potpourri an Obst. Gerade was die Beeren angeht, wenn wir jetzt von den Heidelbeeren sprechen, die blau sind, von den Johannisbeeren in weiß, schwarz und rot. Das Blau wird schon sehr oft bevorzugt und das Rot.
Ja.
So schlichte Farben lassen sie erstmal liegen.
Also wird ein roter Apfel größere Chancen haben als, sagen wir mal, jetzt ein Granny Smith in grün oder so?
Ja, würde ich schon sagen. Okay. Aber das Gute ist, man kann ja so ein bisschen tricksen als Tierpfleger.
Ja, ja, ja.
Ich sag mal, gerade weil wir wirklich, sage ich mal, sowas wie Johannisbeeren, Heidelbeeren, Maronienbeeren, das ist alles sowas, was natürlich Saisonware ist, sage ich mal, Saisonobst. Und das ernten wir ja auch hier im Zoo selbst, was wir dann einfrieren, dass wir das ganze Jahr lang diese Obstsorten füttern können. Und wenn wir die dann auftauen, färben die ja so ein bisschen ab. Und
okay.
Dann gibt es einen großen Obstsalat, das wird groß umgerührt und somit färbt sich automatisch das andere Obst ein bisschen rötlicher.
Bei dieser fantastischen Deko, ich habe es ja schon mal angesprochen, die du hier hingebaut hast. Also das ist ein Stillleben, eine Obstschale. Also Van Gogh hätte ja mindestens eine Woche dran zu tun, das zu malen. Würden die jetzt durchdrehen, wenn du den dort reinstellen würdest? Wäre das genau ihr Ding?
Nö, das würden sie ignorieren. Erstmal.
Okay. Klar,
wäre es erstmal bunt, aber ich habe es davor ja so eine Futterschale.
Ah, ja, genau.
Und das ist halt einfach die Größe und die Auswahl, die es so am Tag gibt. Da würden sie sich drauf stürzen. Also das ist aber ganz nach deren Geschmack kleingeschnitten. Und
das wäre ihnen zu umständlich sozusagen, ja. das große Zeug anzupicken.
Ja.
Okay. Nun hat man das aber nicht in der Natur. Es wären dann kleine Früchte sozusagen.
Genau, das sind dann kleine Beeren, kleine Früchte. Oder wie gesagt, ich sag mal, wenn wir jetzt bei einer Papaya sind zum Beispiel,
ja.
Zum Beispiel auch im Gondwanaland, wenn die jetzt da wächst und da irgendwie angefressen ist von den Flugfüchsen, dann wird sich da auch mal eine Taube hinsetzen, wird da auch mal ein bisschen was rausfressen.
Ja.
Aber was man auch sagen muss, Fruchthauben sind jetzt nicht die typischen Vögel, die baden gehen. Die sich jetzt irgendwo in eine Wasserschale setzen und baden. Die leben eigentlich von der Beregnung.
Ja.
Deswegen muss man zum Beispiel auch in der Fütterung bei uns aufpassen. Sowas wie Bananen oder sehr, sehr weiches Obst. Da kann der Schnabel sehr leicht verkleben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen beregnen wir unsere Vögel. Und deswegen sind sie halt eher so kleine Früchte, in den Schnabel und im Ganzen runterschlucken.
Okay. Aber sie würden Banane nehmen. Also von sich aus, es süß reicht sozusagen.
Ja.
Das ist schon...
Genau.
Wie viel habt ihr denn? Wie viel Fruchthauben, muss ich mal fragen?
Also wir haben insgesamt, haben wir 3, 4, 5, 6 Arten.
Und von jeder ein Pärchen oder?
Nee, sogar mehr.
Ja.
Also zum Beispiel in Schwarznackenfruchthauben haben wir ein Paar. Die Goldstirn, da haben wir 2 Paare im Zoo. Da ist sogar eins in der Schau unten im neuen Vogelhaus. Dann haben wir Quellfruchthauben, haben wir auch 2 Paare. Dann kommen wir jetzt zum Gondwanaland. Die Schweifarbfruchthauben sind unzählbar. Sehr, sehr viele. Die vermehren sich da sehr gut.
Das sind freifliegende.
Genau, die sind freifliegende. Ja, ja. Und die Rotnasen-Grüntauben, die wir drüben noch haben, da haben wir auch, glaube ich, 3. Aber es ist halt nicht mein Gebiet. Ich sag jetzt mal, aber ich glaube, es ist ein Paar mit Jungvogel.
Gibt es aber irgendein Pärchen, weil wir gerade hier hinsitzen, auf die du jetzt ganz besonders achtest, wo du besonderes Auge drauf wirfst?
Auf erstmal alle.
Natürlich.
Fruchthauben ist auch so ein Herzensprojekt von mir.
Ja.
Klar habe ich so ein Augenmerk gerade auf die Schwarznackenfruchthauben und die Goldstirnfruchthauben, die wir hier oben haben, weil wir die seit kurzem zusammen in einer Voliere haben. Wir haben hier eine große Zuchtvoliere und das ist gerade so Augenmerk, dass wir die zusammenhalten, wie das funktioniert. Funktioniert das außerhalb der Brut? Vertragen die sich? Wie ist es mit der Futteraufnahme? Aber auch während der Brut? Stört die andere Art die andere Art. Genau, weil auch was wir an Erfahrungen sammeln konnten, ist zum Beispiel, dass die Quellfruchttauben sehr, sehr dominant sind. Alles, was klein und grün ist an Taube, wird niedergemacht.
Okay.
Das heißt, die sind schwierig zu vergesellschaften. Deswegen haben die halt einzelne Zuchtvolieren.
Wie sind die denn generell so charakterlich, Fruchttauben? Sind das, ich meine, Taube stelle ich mir schon immer recht proper vor und damit natürlich auch, sagen wir mal, machtvoll. Sind die gegenüber anderen herrisch?
Naja, ich glaube, die sind eher so dabei.
Ja.
Also sie sind nebendran als mittendrin. Das muss man schon sagen, aber wie gesagt, es kommt halt immer auf die Arten drauf an. Also man kann Fruchttauben auch super mit anderen Vögeln zum Beispiel vergesellschaften, muss da halt immer aufpassen, mit welchen. Da sind aber nicht die Tauben eher das Problem, sondern eher die anderen Vögel. Also gerade wenn man, sage ich jetzt mal, die Blaukappenherlinge, wie es jetzt im neuen Vogelhaus ist, da muss man halt aufpassen, dass die gehen halt auch gerne mal an Gelege von so einer Fruchttaube.
Okay.
Da muss man so also ein bisschen aufpassen, aber sonst sind die Fruchttauben eher die zurückhaltenden Zugucker.
Und wenn du sagst, im Gondwanaland habt ihr eine Art, die dort eigentlich machen kann, was sie will, kann man die sich auch vorstellen wie unsere? Komme schon wieder auf die Taube auf dem Markt zurück. Sobald irgendein Mensch in der Nähe ist, der irgendwie nach Futter aussieht, dann kommen sie auch auf ihn zu?
Die sind auch zu Menschen hin eher zurückhaltend. Die sind eher so, dass sie beobachten, solange der Pfleger da ist. Und wenn der dann weg ist, dann können wir gucken. Ja. Und das ist auch bei uns ganz oft so, dass wir, wenn wir die morgens das Futter reinstellen, die gucken sich das Ganze erstmal an, aber fressen meistens erst, wenn wir weg sind.
Ja.
Dann kommt wieder irgendwo, stellt man irgendwo das Handy hin, dann guckt man mal. Einfach auch mal, klar kann man nach einer Zeit zur Futterschale zurückkommen und kann man sagen, gut, was haben sie zuerst gefressen? Aber wie gesagt, sonst sind sie halt eher erst lieber so ein bisschen zurückhaltend und machen so ihr Ding. Und erst wenn der Pfleger weg ist, dann kommen sie zum Futter.
Wie ist denn euer Zuchterfolg bisher jetzt? Gerade zum Beispiel bei den zwei Sorten, die du ja beobachtest, sind die neu dabei oder ist das schon, sagen wir mal, die fünfte Generation, die ihr lebt?
Nee, also bei den Schwarznackenfruchttauben sind wir wirklich sehr, sehr erfolgreich. Da haben wir jetzt das eine Zuchtpaar, aber da haben wir schon ganz, ganz viele Jungvögel in andere Zoos abgeben können. Bei den Goldstieren, die haben wir noch nicht so lange. Da haben wir, jetzt ist gerade ein bisschen Bewegung drin, man hat gehört. Das ist so dieser typische Taubenschlag.
Ja, ja, genau.
Genau,
ja.
Das haben auch die Fruchttauben. Leise können sie nicht so fliegen, sondern die sind sehr auffällig beim Fliegen.
Aber genau. Das war jetzt noch keine Panik, was wir hier gehört. Das ist einfach nur
mal wegfliegen.
Ich fliege.
Genau. Vom Ast zu Ast, genau.
Aber sie will uns auch ein bisschen beobachten, so wie es aussieht. Sie will uns echt im Blick haben. Ja, also zumindest mich.
Man muss ja erstmal gucken, was hier so los ist.
Ja, ja, klar. Und der Korb, du sagst zwar, er macht nichts, aber doch, der wirkt schon.
Genau. Also wie gesagt, Schwarznacken sind wir wirklich sehr, sehr erfolgreich. Bei den Goldstieren, die haben wir noch nicht so lange. Da haben wir bis jetzt einen Jungvogel erfolgreich aufgezogen. Und wie gesagt, und jetzt sind wir halt einfach am Testen, wie funktioniert das mit der anderen Art? Oder wir hatten erstmal beide Paare hinter den Kulissen und jetzt haben wir ein Paar ins neue Vogelhaus gesetzt. Wie ist es dort mit den Besuchern? Das ist wieder ein anderer Faktor, der dazukommt. Wie funktioniert es da? Aber wir haben halt hier oben relativ schnell gemerkt, ja, die können auch sehr entspannt sein. Deswegen versuchen wir das einfach mal.
Müssen die eigentlich oder müsst ihr bei so einer Vergesellschaftung aufpassen, dass die sich nicht untereinander paaren? Also dass zum Beispiel die Schwarznacken plötzlich auf so eine Gelbstirn scharf sind?
Da muss man immer, klar, so ein bisschen aufpassen manchmal. Die kommen ja aus der gleichen Gattung.
Ja.
Aber eigentlich ist das wirklich ein Paar von der gleichen Art, die pflanzen sich fort. Also das hatten wir bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, wir haben die noch nicht so lange in der Vergesellschaftung, aber da machen wir uns erstmal keine Sorgen. Was so wirklich schön zu beobachten ist, ist wirklich, als wir die zusammengesetzt haben, dass wirklich die Paare immer für sich sitzen. Klar, dann sitzen auch mal beide Paare nebeneinander, aber auch so beim Fressen, was wir auch so mitbekommen haben, ist, da fliegen immer, ich sag mal, erst die Goldstieren hin, dann sind die weg und dann kommen die Schwarznacken. Klar, wir haben mehrere Futterplätze, aber die fliegen immer, ich sag mal, paarweise zum Futter.
Und die lassen auch was übrig dann für die anderen, wenn ich jetzt mal so...
Ja. Natürlich haben wir auch mehrere Futterschalen, wenn man vier Tiere hat, brauchen wir mehrere Futterschalen, aber auch in der Vogelpflege ganz wichtig, die Futterschalen am nächsten Tag sollten nicht komplett leer sein. So ein Vogel oder so eine Fruchttaube frisst halt nur, wenn es hell ist, tagaktives Tier. Da soll es immer am nächsten Tag was übrig sein, was wirklich ganz wichtig ist, weil wir wissen, die sind satt geworden.
Bei Obst ist halt immer nur, so mein Bedenken, viel Zucker drin und sowas. Und man müsste dann Angst haben, dass wenn man immer noch was übrig hat, dass das Tier sich dann sinnlos vollstopft oder sowas. Ist auch bei den Fruchttauben jetzt nicht die Gefahr.
Nee, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, über den Hunger fresse ich weiter, sondern die fressen das, was sie brauchen.
Wie geschickt sind sie denn? Du sprachst schon das Fliegen an. Die Taube hat ja schon ein relativ plumpes Erscheinungsbild. Sind die geschickter als die klassische Taube, die wir kennen?
Nee, ich würde sie jetzt eigentlich alle gleichstellen. Also so jetzt wir sind ja gerade bei der Stadttaube, so wie die Stadttaube, aber halt, oder auch die Fruchttauben. Die Fruchttaube muss ein bisschen wendiger sein, weil, wie gesagt, Regenwald, mehr Bäume, da muss man natürlich... Man fliegt nicht immer nur über den Baumkronen, sondern auch mal zwischendurch, zwischen die Blätter. Da muss man natürlich schon so ein bisschen wendig sein. Aber auch die können wirklich ganz gut fliegen.
sehr lebendiges Tier? Also das auch gerne mal zeigt, dass es fliegen kann? Oder nur Notfall?
Nee, erstmal nur Notfall. Erstmal bleibt sie sitzen. Die guckt erstmal und erst wirklich, wenn es hart auf hart kommt, fliegt sie dann weg. Was auch wieder schön ist bei uns in der Pflege, klar, am Anfang fliegen sie doch eher mal weg, aber auch das ist so eine Entwicklung, die wir mitbekommen. Sie bleiben erstmal sitzen. Also unsere Taubenvolieren sind sehr hoch, die können immer über uns sitzen bleiben, wenn sie das wollen. Ja. Und das machen sie jetzt auch. Also wir können unten drunter zum Beispiel sauber machen, Futterplatz sauber machen, Futter wechseln und sie bleiben oben drüber sitzen. Was für uns schön ist.
Sind die denn eigentlich treu untereinander? Also wenn ihr jetzt schon etliche erfolgreiche Zuchten habt, konntet ihr das beobachten?
Ja, also die sind wirklich treu als Paar. Bei manchen ist es sogar so, dass man da so einen richtigen Familienverband aufbauen kann. Also das heißt, die Jungtiere von den anderen Gelegen davor sind noch da, obwohl das nächste Gelege schon wieder da ist oder die nächsten Jungtiere. Die bauen wirklich so einen Familienverband auf. Andere drängen sehr schnell die Jungtiere weg.
Ja.
Was wiederum auch ist, zum Beispiel die Fruchttaubenarten, die wir hier oben haben, die legen immer nur ein Ei.
Und beide passen auf? Also merkt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel reingeht, dass ein verändertes Verhalten bei der Taube da ist, wenn sie jetzt zum Beispiel eben gerade ein Ei im Nest hat?
Auf jeden Fall. Da gucken sie natürlich eher mal. Bei den meisten Fruchttauben ist es eigentlich so, dass auch beide Geschlechter brüten. Das heißt, die wechseln sich wirklich ab. Was ganz niedlich ist, bei unseren Schwarznackenfruchttauben, ja, haben wir wirklich schon festgestellt, dass die schon fast gleiche Uhrzeiten haben, wo sie sich abwechseln. Also ich sag mal so, wir kommen morgens rein, da sitzt die Henne. Und eigentlich, wenn wir so, sag ich mal, bei uns nach dem Frühstück kommen, da sitzt der Hahn. Also da gibt es schon
fast... Schichtplan.
Ein Schichtplan, ja. Kann natürlich auch nur bei diesem Paar gewesen sein, aber auch das ist uns halt schon aufgefallen.
Und ihr beobachtet dann tatsächlich auch, dass in dem Nest eben auch irgendwann der gierige kleine Schnabel zu sehen ist, der gefüttert wird? Oder nehmt ihr dann irgendwann raus, weil es vielleicht eine Gefahr gibt durch andere Tiere dort drin im Gehege?
Nee, also wir merken erstmal, dass sie Eier im Nest haben, wenn sie durchgängig sitzen. Das ist schon mal so ein Merkmal, dass wir auf jeden Fall Eier da sind. Und Jungtiere, klar, wir können uns das ausrechnen. Wir haben natürlich verschiedene Brutzeiten bei verschiedenen Tauben. Aber im besten Fall sehen wir immer, wenn was geschlüpft ist, die Eierschale auf dem Boden. Weil die wird dann aus dem Nest geschmissen.
Ja.
Da wissen wir, da ist ein Jungtier. Und wenn natürlich ein Tier immer wieder auf dem Nest sitzen bleibt, wissen wir, okay, das Jungtier ist noch da. Erst relativ spät merken wir oder sehen wir das Jungtier, weil wir bieten ja gewisse Körbchen an zum Brüten, weil auch Fruchttauben sind auch wie generell Tauben sehr faul, was den Nestbau angeht. Da werden ein paar Ästchen aufeinander gelegt, toi toi toi, hoffentlich fällt es nicht durch. Und deswegen bieten wir Nester an, da werden mal so alibimäßig ein paar Ästchen reingelegt oder wir geben welche rein, die meisten werden rausgeschmissen, ein bisschen bleibt liegen. Wie gesagt, die verlassen uns da schon so ein bisschen auf uns, dass das Körbchen kein Loch hat, dass es eigentlich durchfällt. Und wie gesagt, dann merken wir erst relativ spät, wenn das Jungtier da ist, oder das sehen wir erst, wenn es dann auf dem Nest dran sitzt. Weil die auch hier relativ schnell flügge werden, dann sitzen sie auf dem Nest dran, tänzeln da so ein bisschen rum, bis sie dann irgendwann das Nest verlassen und da irgendwo von Ast zu Ast springen erstmal, weil Fliegen ist noch nicht so. Deswegen nennt man sie auch Ästling am Anfang, dass die da so ein bisschen rumturnen und da können wir dann halt das süße kleine Taubenjungtier sehen. Ich weiß, was dann auch erst süß ist, weil ich sag mal, kleine Taubenküken sind jetzt nicht die kleinen Vögel, die jetzt super, super niedlich sind.
Das ist was Nacktes, was da eben einfach...
Ja. Ganz komische Kopfform, aber auch sehr, sehr liebenswert.
Ja,
aber natürlich, wenn sie dann natürlich das Nest verlassen, sind sie schon befiedert und da ist es halt einfach Zuckerschock, weil es halt einfach super niedlich ist, wie es da am Nest dran sitzt.
Das wollte ich gerade sagen, bestimmt doch ein herrlicher Anblick, oder? Da muss man sich als Pfleger doch erstmal losreißen, oder? Kann man nicht stundenlang zugucken.
Ja, das muss man schon sagen.
Ja, ja.
aber das ist halt das Schöne. Erstmal, dass man das so weit geschafft hat. Natürlich, gerade bei neuen Arten ist es natürlich was Schönes. Bei so Schwarznacken freuen wir uns über jedes Jungtier. Aber das ist ein erfahrenes Paar. Wir wissen, dass sie es können. Aber wie gesagt, da freuen wir uns trotzdem über Jungtiere. Aber gerade wenn man so eine Art hat wie bei den Goldstieren, wo wir jetzt eine Nachzucht hatten, da freut man sich natürlich umso mehr.
Wie lange dauert das, bis so eine kleine Taube aussieht wie eine große Taube? Sind das nur Monate oder tatsächlich auch mal ein Jahr?
Nee, also ein Jahr ist es auf jeden Fall nicht. Wir reden hier von, ich sag mal, 1 bis 2 Monate.
Ja.
Bei der Goldstirn merkt man schon relativ schnell, es ist eine Taube, aber die ist halt auch relativ schlicht gefärbt am Anfang. Und da kommt diese goldene Stirn erst ein bisschen später.
Ja.
Bei den Schwarznacken ist es so, dass die halt auch grün sind, so wie die Mutter. Und bei denen müssen wir jetzt nicht, man kennt es ja oder man hat es ja schon öfters bei Elefant, Tiger und Co. gesehen, dass wir bei vielen Vögeln Federn ziehen müssen, weil wir halt das Geschlecht wissen wollen.
Ja.
Bei den Schwarznacken zum Beispiel, wie gesagt, Geschlechtsdimorphismus, müssen wir es nicht, weil sich da dann doch relativ schnell der weiße Kopf bei einem Hahn, dass er relativ schnell sichtbar ist.
Habt ihr denn, wenn so viele von einer Art sind oder von so viele Fruchttauben sind, kriegen die Namen bei euch oder werdet das dann irgendwann mal zu viel für euch?
Ich glaube, das wäre zu viel.
Ja.
Trotzdem hat man so gewisse Taubenarten, wie gesagt, diese Schwarznacken, also die sind einem so ans Herz gewachsen, wie alle, aber so die haben wir halt am längsten. Das ist schon, aber trotzdem ist es noch nicht zu einem Namen gekommen, aber trotzdem ist das Paar an sich einfach so, wenn wir vom Schwarznackenpaar sprechen, dann wissen alle Bescheid, die mit den Vögeln arbeiten.
Ja.
Und dann denken alle, ach ja, wie niedlich. So.
Also ihr beschreibt die euch nicht irgendwie, also du hast ja auch nicht eine private Namensliste angefertigt sozusagen.
Nee. Okay, da reden wir halt immer von, ich sag mal von, gerade wenn wir zwei Paare haben,
ja,
reden wir von den Volieren, wo sie drinnen sitzen. Und die haben halt natürlich auch alle Nummern. Und dann reden wir, ja, das Goldstirnpaar aus der B6 oder das Goldstirnpaar aus der E3. So, weil die Räume haben Buchstaben, die Volieren haben Zahlen. So, und da reden wir halt so.
Ist schön bürokratisch, aber die Liebe klingt trotzdem durch.
Ja, natürlich.
Ab wann müsst ihr das Jungtier dort trennen oder müsstet ihr das eigentlich gar nicht? Würden die auch ewig miteinander leben können?
Wie gesagt, das kommt immer auf die Art drauf an.
Ja.
Bei den Quelltauben haben wir schon ganz oft gemerkt, wir müssen die Jungtiere dann doch, wenn sie futterfest sind, relativ früh rausnehmen, weil der Hahn ist dann sehr ruppig, weil der natürlich auch wieder das Weibchen treibt, der will sich natürlich weiter fortpflanzen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man halt, dass das Jungtier nicht dazwischen gerät. Deswegen nehmen wir sie lieber raus, weil wir natürlich nicht den Verlust haben wollen.
Ja.
Aber wie gesagt, zum Beispiel bei den Frühlingstauben war das schon ganz oft so, dass wir die Jungtiere drinnen lassen konnten, aber auch bei den Schwarznacken. Da hatten wir dann das Paar auf dem Ei sitzen und wir hatten noch zwei weitere Jungtiere mit in der Voliere.
Müsst ihr denn in der Voliere bei den Fruchttauben aufpassen? Nee, also dass sie euch jetzt hier auf die Schulter fliegen oder sollst ihr irgendwie vertreiben?
Halt auf die Schulter, aber
die kacken
soll ja
euch
Glück,
auf
soll ja Glück bringen.
Ja, natürlich.
Und wie gesagt, das ist ja nur Frucht. Also,
ja.
Ist halt erstmal warm, aber wenn's, ist halt blöd, wenn es eine Heidelbeere war, hast du halt einen blauen Fleck.
Ja.
Aber so können wir halt auch sehen, was gefressen wurde.
Ah, das sind die besonderen Herausforderungen.
Ja, ich sag mal, man hat nicht nur das Bunte in der Luft mit den Tauben, sondern man hat halt auch das Bunte auf dem Boden.
Ja.
Da hat man halt den blauen Fleck, da hat man halt den roten Fleck. Ist halt auch schön morgens.
Wie sind sie denn so von der Stimme, von der Melodie her, Tauben? Gurren? Auch so ein klassisches Taubenschlaggeräusch?
Anders, aber ganz, ganz toll. Kann ich ganz schlecht beschreiben,
ja.
Kann ich jetzt auch nicht nachmachen.
Das ahnte ich schon, ja.
Aber zum Beispiel jetzt mit den Goldstirnen, das ist wirklich ganz interessant. Die machen ganz, ganz tolle, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben
soll. Also Gurren würdest du es nicht nennen? Das also mit der
auch, also auch die haben ja unterschiedliche Geräusche.
Ja.
Da kommt schon mal so ein Gurren. Aber auch zum Beispiel morgens, wenn wir in die Freiflughalle gehen im neuen Vogelhaus und da fangen die Frühlingstauben an, der Hahn an zu, nennen wir es mal singen.
Ja, ja.
Obwohl es kein Singvogel ist, das ist nicht das typische
Singen. Ich merke schon, die klassischen Begriffe wie Krähen oder Zwitschern oder sowas willst du nicht
also
nehmen,
weil
es ist schon anders.
Es geht schon Richtung Gurren von der Taube.
Ja, ja.
Aber trotzdem, die sehen schön aus und machen schöne Geräusche.
Das,
ich will auch nicht, ich sag mal so, ich will jetzt halt auch einfach nicht zu viel verraten, weil das sollen halt auch die Leute mal mitbekommen, wenn sie beim Vogelhaus sind, mal sich Zeit nehmen. Auch da hört man mal die einzelnen Vogelarten natürlich singen, aber auch mal die Taube gurren.
Und hat man denn im Gondwanaland, sind sie so in dem Geräuschbrei da irgendwie besonders zu hören?
Also bis jetzt habe ich sie da noch nicht gehört.
Okay, alles klar. Also es ist schon eher so ein schüchterner
Klang. Da müsste
Klang,
man
so
jetzt bisschen mal Tisi fragen.
Ja, ja. Sind denn Fruchttauben in ihrer Heimat, sagen wir mal, bedroht? Oder sind sie vielleicht so wie hier eher eine Plage, dass man sie überall hat?
Nee, also man muss wirklich sagen, dass natürlich, welche Tierart ist nicht bedroht?
Ja.
Die einen mehr, die anderen weniger. Auch die ganzen Fruchttauben leiden unter Lebensraumzerstörung, ganz klar. Weil auch da natürlich Palmölplantagen und Co. nicht mehr die richtige Möglichkeit zu brüten, Nahrungsaufnahme schwierig, auch die leiden darunter. Die eine Art ist mehr bedroht als die andere, aber generell muss man halt einfach sagen, dass auch diese Taubenarten es nicht leicht haben. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel das Fruchttaubenprojekt, was hier auch in Deutschland gegründet wurde, wo wir uns auch dran beteiligen, was einfach super wichtig ist. Da sind nicht nur Zoos, da sind auch viele Privatleute mit dabei, die sich halt einfach generell oder viele Leute sich dann einfach um diese Fruchttauben kümmern. Mit der Zucht und Co., dass man da halt einfach eine gute Population aufbaut. Weil es gibt, wie gesagt, sehr, sehr bedrohte Arten.
Ja.
Und das sind meistens die natürlich nicht so farbenfroh sind, wie auch bei Fischen. Die Fische, die bedroht sind, sind meistens die unscheinbaren.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, da muss man halt auch wirklich sagen, kein Tier hat gerade so ein Luxusleben.
Aber im Ziervogelbereich oder sagen wir mal aus Bejagung, das ist jetzt nicht das Problem der Taube oder ist die für irgendwas besonders angesehen oder wertvoll?
Naja, man kann schon sagen, dass so Fruchttauben natürlich schön aussehen. Ist natürlich schön, wenn man sie im Wohnzimmer in irgendeinem kleinen Käfig hat.
Also, oh, dafür ist er doch dann zu groß, oder?
Naja, das muss man mal den Leuten erklären. Ja, also gut, wie gesagt, ja. Ich sage nur Singvogelmarkt in Asien. Da werden halt auch die kleinen Singvögel, weil sie schön singen können, in kleine Käfige gesteckt, weil es halt einfach um die Melodie geht, die sie von sich geben. Wie gesagt, eine Fruchttaube ist auch erstmal schön anzugucken. Aber ich sag mal, die Fruchttauben sind dann doch eher, es sind halt Tauben.
Sind es auch welche, die dem Menschen folgen? Also ich würde das jetzt bei unserer Stadttaube immer so denken, dass die dem Menschen dann irgendwann schon zugetan sind?
Ja, also ich denke mal schon, dass die schon, ich sag mal, so in Richtung Kulturfolge gehen, weil natürlich, wenn der Lebensraum zerstört ist, dort keine Nahrung mehr zu finden ist, werden sie natürlich an die nächste Obstplantage gehen und da.
Ja,
und deswegen werden sie natürlich auch abgeschossen.
Ja,
okay. Also das kommt natürlich noch dazu, weil sie natürlich da das Obst dann doch mal dran gehen.
Ja.
Entweder zerstören, die es vielleicht doch mal anpicken aus Verzweiflung oder halt auch die Beeren einfach wegpflücken.
Sind die denn auf einen sehr engen Lebensraum spezialisiert? Oder wenn du schon sagst, Kulturvölker, sie sind anpassungsfähig? Also
sie sind schon sehr, sehr anpassungsfähig, aber es ist halt immer wichtig, wo ist die Nahrung?
Ja.
Und wie gesagt, da muss man schon trotzdem eher so ins Tropische, wir reden ja nicht umsonst, von Nordaustralien über Indonesien bis nach Ostasien, aber eher im tropischen Raum. Und wie gesagt, dann aber auch Afrika, Madagaskar, da halt auch eher im tropischen.
Aber du hast schon ganz viele Inseln genannt oder sowas. Ist jetzt keine klassische Art, die es nur auf Inseln aushält oder sowas, sondern die schaffen auch Strecke. Also, sind das Zugvögel? Nee, sicherlich nicht. Oder
weil halt einfach gleichbleibende Temperaturen. Ja. Es gibt natürlich Arten, die nur auf gewissen Inseln vorkommen.
Ja.
Und die sind natürlich meistens diejenigen, die bedroht sind, weil die halt einfach nur den einen Lebensraum haben. Aber ich sag mal so, die sind halt jetzt nicht die großen Langstreckenflieger.
Was hast du denn noch vor hier mit euren? Also du hast ja gerade gesagt, du achtest hier drauf, ob die gut miteinander klarkommen. Ist das so das, was du demnächst mit den Fruchttauben hier vorhast?
Naja, also wie gesagt, gucken natürlich, dass es denen erstmal gut geht, ganz klar. Aber sonst halt einfach ausprobieren, wie funktionieren die Fruchttaubenarten zusammen? Wie funktioniert das? Klar, dann an der Haltung. Ich sag mal so, wir haben jetzt bei allen Fruchttaubenarten, die wir hier oben haben, haben wir überall Beregnungsanlagen installiert. Wo wir halt auch einfach merken, klar, wir können uns da mit einem Schlauch hinstellen, aber da kommt halt nicht das Wasser typisch von oben. Und da merken wir halt auch, was wird genutzt. Nutzen sie die Beregnungsanlage? Klar, jede Voliere ist so ausgestattet, dass nicht überall Wasser hinkommt, sondern die können sich das wirklich aussuchen. Aber da merkt man schon, klar, im Sommer ist es natürlich hoch gefragt, dann ist es doch mal wärmer. Aber einfach ausprobieren, einfach viele Sachen erkennen, mitbekommen, entdecken. Zum Beispiel gerade, was die Fütterung angeht auch. Was mögen sie nicht so, was geht nicht. Also das ist halt einfach so das Interessante.
Ist das auch ein Vogel, der gern, ich sage jetzt mal, duscht? Also ich hatte neulich einen Podcast zum Tariktik-Kornvogel, da hieß es, der steht gern so in diesem Flüssigkeitsnebel, wenn der runterkommt.
Ja, absolut. Also es gibt Arten, die mögen sie jetzt nicht so unbedingt,
ja,
aber auch Individuum nicht. Aber es ist einfach furchtbar niedlich, wenn die Fruchttauben sich dann wirklich da den Ast aussuchen, wo die Beregnung hinkommt. Und dann ducken die sich so ein bisschen ab und dann wird sich auf die Seite gelehnt und dann wird der Flügel aufgeklappt. Weil man will ja natürlich auch Unterflügel nass werden. Und dann,
das ist ja wirklich.
Genau, und dann sitzen sie wirklich ganz still da, lassen sich beregnen mit dem offenen Flügel und irgendwann muss man wechseln.
Ja.
Dann wird sich umgedreht, dann wird der nächste Flügel hochgemacht. Das ist einfach ein super schönes Bild, auch wenn wir das mitbekommen. Ja. Weil das auch so, ja, das mit der Beregnung war gut, die Vögel nehmen es an.
So ein besonderer Moment in der Arbeit, wenn sich ein Aufwand gelohnt hat. Ich frage ja immer wahnsinnig gern, ob jemand das Tier, was er hier betreut, in freier Wildbahn auch schon mal gesehen hat. Ich vermute mal, bei der Fruchttaube sind es zumindest schöne Ziele. Australien, Indonesien, Madagaskar, klingt alles toll, aber eben auch weit weg und teuer. Ich vermute mal, da bist du noch nicht mit dem Fahrrad hin, oder?
Nee, also noch nicht. Ich war mal kurz vor, zu Fuß zu gehen. Nee, also leider noch nicht.
Ja.
Aber zum Beispiel auch das ist sowas, weil viele Leute sagen halt, ach, Tauben. So, aber es ist halt... Doch, also Fruchttaube ist dann doch nochmal was ganz anderes. Generell mag ich Tauben, dass es doch schon nochmal auf der Liste steht, die ich mal entdecken möchte in freier Wildbahn. Natürlich schwierig, so ein kleines Täubchen muss man natürlich erstmal erkennen, aber das steht natürlich auf der Liste.
Ja, du bist auch hier, wie viele deiner Kollegen, auf einer Mission, gerade die, wo die anderen so abwinken, wie, ach, Taube, kennen wir doch alle, wissen wir doch, wie die sind oder sowas. Das möchtest du schon ganz gern ausmerzen, oder?
Ja, es ist ja so, wenn man erzählt, ja, ich pflege Vögel, ist ja erstmal Vögel, so. Wenn man natürlich dann sagt, Papageien, oh toll, die kennst du. Und dann erzählt man so, ja, und Fruchttauben. Und dann wird man immer angeguckt, da Tauben. So, aber das ist sowas Schönes, weil die haben auch alle einen gewissen Charakter. Und das ist halt einfach das Schöne an der Pflege.
Deine Liebe dazu kommt nach wie vor immer oder kommt jedes Mal wunderbar rüber, Florian. Herzlichen Dank. Ich muss trotzdem am Ende noch fragen, was mit diesem Wahnsinnsfruchtkorb heute noch passiert. Wird er heute noch kleingeteilt und serviert? Oder habt ihr einfach eine schöne Frühstückspause nachher?
Nee, also das ist halt einfach, das wird über die nächsten Tage, das wird kühl gelagert und wird über die nächsten Tage dann kleingeschnitten für unsere Täubchen, aber auch anderen Vögel.
Also gerade auf dieses Foto hier zum Podcast möchte ich nochmal besonders verweisen. Manchmal braucht man ja auch einfach das Optische. Florian, recht herzlichen Dank und natürlich weiterhin viel Erfolg.
Ja,
und viele schöne Stunden noch hier mit deinen Fruchthauben.
Das werde ich haben. Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.